Ich heiße Georg Schubert, das ist mein Mädchen hier. Ne? Die heißt Christine, meine Biene. Ne? Und wir haben uns kennengelernt bei Jugend mit einer Mission. Und sind immer noch Mitarbeiter dabei. Naja, so ganz jugendlich sind wir nicht mehr, aber naja, man ist so jung, wie man sich fühlt. Ne? Ich bin gerade 70 geworden, das glaubt mir manch keiner, aber ich merke es schon. Ich war Pferdepfleger, habe Landwirtschaft und Pferdepflege gelernt und Gott ist mir begegnet. Und dann habe ich gesagt, wenn du meinen Misthaufen aufräumst, Herr, dann werde ich dir dienen. Oh Mann, ich habe nicht gedacht, dass Gott mich ernst nimmt. So bin ich dann losgezogen mit Gott und habe viele Abenteuer erlebt. Unterwegs habe ich mein Mädchen kennengelernt und wie das so ist. Ne? Wir reden nicht nur vom grünen Tisch, sondern wir haben 4 erwachsene Kinder und 3 davon sind verheiratet. Die Älteste wohnt jetzt wieder bei uns, über 18 Jahre, sagte sie gerade, in Wien, ist Krankenschwester und ist zurückgekommen und leitet eine Diakoniestation bei uns in der Nähe. Einfach ein bisschen, ja. Ich muss immer nicht alles erzählen, sagt sie, weil sie hat Sozialpädagogik studiert. Ne? Und wie so ein Pferdepfleger an eine studierte Lady rankommt, kann ich euch später mal erzählen.
Wir haben nur 40 Minuten.
Ja, ich habe gesagt, es sind 40 Minuten. Mir war nicht bewusst, dass das eine Freikirche ist. Da darf man manchmal ein bisschen länger. So, ein bisschen was müsst ihr ja von uns wissen.
Okay. Also, wir haben auch 4 Enkel, um das noch so, also inzwischen ja. Sind wir, haben wir den Status Großeltern.
Tatsächlich. Und wir genießen das, wenn wir die Kleinen sehen, da geht das Herz auf. Das ist einfach cool.
Okay. Ja. Also wir wollen, also unser Thema heute ist der Ehebund Gottes Design. Und was wir vorhaben ist, zuerst ein bisschen über Bund allgemein zu sprechen und einfach einen ganz kleinen, kurzen Abriss zu geben, was die Bibel unter Bund versteht, so wie wir das halt verstehen. Und die letzten Jahre und Jahrzehnte entdeckt haben und dann eben von daraus in den Ehebund und wollen einfach mal malen, wie wir glauben, was wir eben aus der Bibel verstehen, wie Gott sich das vorgestellt hat mit Ehe und Familie. Und dann hoffentlich auch noch ein paar Gedanken, wie wir es umsetzen können, aber nur ganz, ganz kurz und wie wir da anfangen können, wo wir jetzt stehen, weil das ist ein Ideal, was Gott hat. Und das ist, Ideal ist das Beste, aber wir leben meistens nicht ganz diesen Standard, ja, oder wachsen da langsam halt erst hin. Also, wir fangen an, wir wissen ja, oder als Christen können wir davon ausgehen, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Ich finde es fantastisch, dass wir nicht davon ausgehen müssen, dass wir ein Produkt irgendeines unpersönlichen Zufalls sind, sondern dass wir wissen, Gott hat uns geschaffen und nicht einfach nur so, sondern er hat ja ein Vorbild. Also sie sind einfach nur ausgedacht, er war ein Vorbild. Das Vorbild war er selber. Er war das Modell. Wir sind in seinem Bild geschaffen, ein Abbild von ihm. Und er hat immer in Beziehung gelebt, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Seit Ewigkeiten leben die das. Die sind Experte in Beziehung. Und von daher müssen wir uns das nicht alles durch Versuch und Irrtum irgendwie erarbeiten oder drauf kommen, wie die Affen und sonstige Tiere das vielleicht machen, sondern wir haben ein Vorbild und davon können wir lernen. Wir gehen ganz kurz durch die ersten Verse der Bibel. Wer hat eigentlich, wer macht das? Du.
Oh ja, eben. Cool.
Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Also in seinem Bild sind wir geschaffen. Und dann geht es weiter, nächste. Und Gott sprach, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Also. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau in dieser Teilung, in dieser Polarität. Und zusammen, jeder Mensch für sich ist im Ebenbild Gottes geschaffen und repräsentiert Gott auf dieser Erde. Aber als Mann und Frau zusammen repräsentieren wir viel mehr von ihm. Können wir viel mehr von seiner, er ist ja unendlich groß, repräsentieren. Und wenn wir als Familie Gottes zusammenkommen, noch ein Stück mehr. weil wir eben unterschiedlich sind.
Mann und Frau, und dann wurde Gott kreativ und hat er erstmal angezogen.
Okay. Also, und der Mensch, dass er nach, auf Beziehung angelegt ist, das ist kein Zufall, die sich irgendwie, dass sich irgendwie entwickelt hat durch eine Evolution, sondern Gott lebt in Beziehung. Und deswegen leben wir auch in Beziehung. Das hat mit unserem Ursprung zu tun. Okay, und dann der nächste Vers auch noch. Und der Schöpfer gab den ersten Menschen seinen Auftrag und seinen Segen und Bestätigung. Ja. Vers 28, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Also allein in diesem Vers wird die, oder in diesen paar Versen wird die Bestimmung des Menschen ausgedrückt und auch die Bestimmung von Familie. Nämlich erstens als Ebenbild Gottes ihn zu repräsentieren auf dieser Erde. Als Paar, gerade als Ehepaar, sind wir, repräsentieren wir sein Bild. Eben teilweise, wir brauchen Ergänzung. Das feiern wir auch immer, zum Beispiel bei der Hochzeit. Funktioniert es nicht technisch? Ja.
Ja.
Also wir repräsentieren Gott als Paar. Dann der zweite Auftrag ist Leben weitergeben. Weitere andersrum. Generationen.
Andersrum halten.
Ach so. Ja. Ich lerne nie aus.
Das ist
ich liebe es, ein wenig Humor dabei zu haben.
Der Schöpfer hat seine Idee von der Klasse und hat seinen Segen dazu gegeben. Ja? Multiplikation, Vermehrung, Generationen, das ist Gottes Idee. Das ist kein Zufall, kein Unfall. Fruchtbarkeit ist Gottes Segen. Ja? Und der dritte Auftrag ist, über die Erde zu herrschen. Als Gottes Stellvertreter. Weil wir sind viel zu sagen, aber eben in seinem Sinne, so wie Jesus geherrscht hat, nämlich er hat gedient, er bringt andere zum Leben, ja, entwickeln, fördern, das ist seine Art, wie er herrscht. Gut. Also er ist die Liebe und das heißt, er praktiziert, Gott selber praktiziert diesen Lebensstil der Liebe, das heißt, zu geben und zu empfangen, zu schenken, zu dienen und sich dienen zu lassen. Und er weiß, dass dieser Lebensstil praktisch der Liebe und des Aufeinanderbezogenseins der beste ist. Wie lebt er diese Liebe? Wie lesen wir das in der Bibel? Er steht zu den Personen, denen er sich verpflichtet. Ja. Im Johannesbrief heißt Gott ist Liebe. Und das hört man manchmal, ja, das ist so normal, das ist uns geläufig, aber was bedeutet das? Das bedeutet eine Verpflichtung. Wir gehören zusammen. Das ist was Festes, was Stabiles, ja, was gelebt wird. Und er nennt seine Verpflichtung Bund. Und das Konzept von Bund, das ist in unserer Kultur nicht mehr sehr bekannt. Wir haben wenig noch davon. Ne? Wir haben die NATO, das ist ein Bündnis, ein Verteidigungsbündnis. Manchmal redet man noch von Ehe als ein Bund, aber was bedeutet Bund? Und in alten Kulturen war das eigentlich geläufig. Bei den indigenen Völkern, in Afrika, bei den Indianern, auch in Mesopotamien, wo Abraham herkommt, in diesen Kulturen. Aber wir haben es ziemlich verloren, dieses Konzept. Deswegen wollen wir jetzt ein paar Sätze darüber verlieren, wie wir das auch in der Bibel sehen. Aber wie gesagt, es war nicht nur in der Bibel oder im Volk Gottes, es war auch schon bekannt in anderen Kulturen, dieses Konzept. Ich glaube es mehr nicht, dass du das sehen kannst.
Hier oben ist so hell. Ich stelle mich nicht gern oben hin, aber da ist Licht.
Ist okay, dass wir uns da. Aber hier sieht man besser, das stimmt.
Ja. Weil ich bin sowieso nicht so ein Typ, der gern vom Blatt liest. Ich erzähle lieber frei. Also, Abraham war nach Gottes Anweisung aus seinem Land ausgezogen, aus seiner Heimat. Ich soll ja wohl ein Mikrofon nehmen. Also, und er hat dann, gehorsam wie er war, ist er losgezogen und Gott hatte ihm verheißen, Du wirst ein großes Volk werden. Du wirst Nachkommen haben ohne Ende. Und er hat eines Tages gesagt, also Gott, mal ehrlich, mein Knecht Eliezer, der wird alles erben. Nein, sagt Gott, du wirst Nachkommen haben. Tja, wie soll ich das wissen? Und Gott sagt ihm, hol eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine normale Taube und eine Turteltaube. Und er wusste sofort, was abgeht da. Man hat diese Tiere bei einem Bundesritual geschlachtet, in der Mitte durchgeschnitten, in zwei Hälften, die Großtiere. Die Tauben wurden abgemurkst, wahrscheinlich ziemlich schnell, links und rechts eine hingelegt und man lief in einer Acht durch diese Tierhälften und sprach Segen aus und Fluch. Unter anderem auch, ich werde so tot sein wie diese Tiere, wenn ich den Bund breche. Warum reden wir über Bund? Ich habe den Herrn gefragt, warum checken das die Leute nicht nach 25 Jahren Beratungsarbeit auch mit Ehepaaren? Hat Gott mir irgendwann gesagt, ihr müsst über Bund sprechen, Leute verstehen Ehe nicht. Sie gehen vom Vertragsdenken aus dem griechischen oder römischen Denken. Und so fingen wir an, das zu studieren und was für uns so faszinierend war. Ja, in diesem Bund wurde ein Ritual geschlossen. Ich gehe mal so dadurch. Es gab immer ein Opfer. Im Hebräischen heißt es, den Bund schneiden. Blut ist geflossen. Deshalb auch der Begriff Blutbund. Es gab einen Austausch von Besitz, wertvollen Waffen, Kleidern und Namen wurden geändert. Eine gemeinsame, besondere Mahlzeit, das Bundesmahl, kommt uns irgendwie schon bekannt vor, ne? Wenn wir Hochzeit feiern. Ein Zeichen wurde am Körper gemacht, man hat sich geritzt und hat Schmutz hineingerieben, damit es sich entzündet und eine Narbe bleibt. Und es war hochinteressant, was ist nun ein Bund? Eine unauflösliche, endgültige, gegenseitige Verpflichtung. Und das hieß mein Leben für dein Leben und umgekehrt. Ja? Also Bund war schon etwas sehr Festes. Ja, man kann auch sagen, vorher war ich allein, danach nie mehr. Manche sehen das als negativ, ich nicht. Wir sind über 42 Jahre verheiratet. Ich wüsste gar nicht, was ich machen würde ohne die. Also, nur nebenbei. Also, dann Beistand und Verteidigung. Wer dich angreift, bekommt es mit mir zu tun. Cool, ne? Also, das ist schon ganz gut. Man ist nicht mehr allein. Es gibt gemeinsamen Besitz. Was ich habe, steht dir völlig zur Verfügung. Da ist eine absolute Solidarität. Ich stehe zu dir, egal was. Egal was für Defizite du hast, ob du mir immer passt in jeder Situation. Ich stehe zu dir, ich liebe dich. Und Liebe ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Das Gefühl kommt immer hinterher. Normalerweise. Ja, und deine Bedürfnisse haben Vorrang vor meinen Bedürfnissen. Wow. Wenn das manches Paar sich hinter die Ohren schreiben würde, dann würde ich mich freuen. Das geht meist umgekehrt dann. Bund, ein Bund ist heilig. Er ist abgesondert. Etwas Exklusives. Die nächste Generation wird damit eingeschlossen. Und ich werde auch zu deinen Kindern stehen, ja, wenn du abgelebt hast. Ich stehe zu deinen Kindern. Ich stehe im Bunde mit dir. Also, im Gottesbund mit Abraham sehen wir diese Merkmale. Es gab ein Opfer, das waren die Tiere, es gab Blut der Tiere, die Geschenke, eine Verheißung des Landes, Nachkommen, Name Abraham hieß auf einmal Abraham. Abraham. Abraham hieß er. Und es kommt eben aus dem heraus, das steht da drauf, ja, erhabener Vater oder Vater vieler Völker, heißt es auch, Vater einer Menge. Ja, und da kam praktisch in den Namen von Abraham das H von Yahweh. Das kann man im Deutschen eigentlich gar nicht so gut rausbringen, aber es war ein wichtiger Teil. Er gehörte dem Herrn. Er hat, und das finde ich so cool, im Alten Testament heißt es, und Gott schloss einen Bund mit ihm. Die Initiative ging von Gott aus. Ja, ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir eine Grafik, die das nochmal veranschaulicht. Ja, das Opfer waren Tiere, das Blut der Tiere wurde vergossen und es gab Geschenke, die verheißt erstmal der Bund mit dem allerhöchsten Gott Himmels und der Erde, Yahweh. Land wurde verheißen und es gab ein Erbe für die Nachkommen. Und das Bundeszeichen war die Beschneidung im alten Bund.
Dieser Gottesbund mit Abraham hat das alttestamentliche Volk Gottes begründet. Das war der Anfang, mit dem Gott angefangen hat, das Volk Israel als sein Volk zu formen. Es gibt doch einen Bund. In Jesus gibt es den neuen Bund. Gott hat in Jesus einen neuen Bund gemacht mit der Menschheit. Und auch in diesem Bund sehen wir diese Merkmale. Da gibt es ein Opfer. Wer ist das Opfer im neuen Bund? Jesus. Er hat sein Leben gegeben. Aber auch wir geben unser Leben ihm. Also auch das, ein Austausch von Leben. Es gibt Blut und das ist wichtig. Ich habe mich immer gewundert, gerade als junger Mensch, was ist das mit dem Blut Jesu? Warum ist das, das ist so mystisch? Ja? Aber das hat mit dem Bund zu tun. Und interessant, ihr kennt diese Stellen in Markus Evangelium, in jedem Evangelium, wo das Abendmahl eingesetzt wird. Da heißt es, dass heißt es, dass Jesus einen Kelch nahm, dankte, gab ihnen den, sie tranken alle daraus und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes. Deswegen ist das Blut wichtig, das Blut Jesu, weil es den Bund begründet, ja? Das für viele vergossen wird. Und an den Parallelstellen auch, heißt es, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Auch im neuen testamentlichen Bund gibt es Geschenke. Was sind die Geschenke? Viele Geschenke, aber mal so ganz grob, sein Leben. Ja? Wir geben ihm unser Leben, er gibt uns sein Leben. Er gibt uns Anteil an seinem Geist, etwas von sich selber, ein Teil. Gott selber nimmt Wohnung in uns. Das ist ein unglaublicher Gedanke. Wir geben unser Leben und er gibt uns sein Leben, ein ewiges Leben. Und es gibt auch Bundeszeichen. Im Neutestamentlichen Bund gibt es sogar zwei Bundeszeichen. Ein einmaliges, die Taufe, wo wir bewusst öffentlich in diesen Bund eintreten. Der ist schon da, der Bund, den hat Gott geschlossen in Jesus, aber wir treten ein in den Bund und stellen uns dazu in der Taufe und das Abendmahl, das haben wir gerade gelesen in diesen Versen. Mit dem Abendmahl feiern wir diesen Bund immer wieder. Denken daran, erneuern ihn, ja, feiern ihn. Das ist eine Celebration, feiern. Okay, jetzt haben wir die zwei Bünde.
Ich sage noch einen Satz, der mir mal echt auffiel. In Johannes 6 provoziert Jesus die Pharisäer und sagt, wenn ihr mein Blut nicht trinkt und mein Fleisch nicht esst, habt ihr kein Leben in euch. Ich weiß von vielen Seelsorgern, die viel Seelsorge machen, dass die täglich Abendmahl nehmen. Ich selber weiß, wenn wir Abendmahl nehmen, da wird Leben transferiert. Wenn wir Sünden zu Gott bringen, Gott schafft Neues. Und dazu muss das alte Leben, unser egozentrisches Leben, sterben. Aber das Leben Jesu soll in uns wachsen. Deswegen diese Gemeinschaft im Blut mit Jesus im Abendmahl. Fantastisch. Da ist Kraft. In dem Buch gibt es ein uraltes Lied. Und das ist so.
Ja. Okay. So, und jetzt kommen wir zur Ehe, zum Ehebund. Also auch die Ehe ist ein Bund. Und das wird an verschiedenen Stellen in der Bibel deutlich.
Und das ist nicht
ganz. Noch nicht ganz, warte mal. Ist egal. Ich geh nochmal zurück.
Okay.
Ich bin nicht zu viel. Okay, es wird an verschiedenen Stellen deutlich, zum Beispiel in Maleachi 2, da klagt Gott praktisch sein Volk an und hält ihnen was vor. Unter anderem erklärt er, weshalb er ihre Gebete nicht erhört. Und er sagt, weil sie den Bund gebrochen haben und treulos, ihr habt treulos an der Frau eures Bundes gehandelt. Das ist Maleachi 2, Vers 14. Und da wird es ganz ausdrücklich, explizit gesagt, die Frau des Bundes. Und da kann man deutlich sehen, Ehe ist ein Bund. Und Gott nimmt Bünde oder nimmt einen Bund sehr ernst. Das ist nicht was Lockeres, sondern es ist was wirklich sehr Verpflichtendes, Ernstes. Wie Georg gesagt hat, eben da war, ja, ich bin so tot wie dieses Tier. Ja, das war heftig, ja, wie Bund verstanden wurde, wenn ich den Bund breche. Noch eine andere Bibelstelle, jetzt die im Epheserbrief, Epheser 5, da geht es um die Ehe, aber wir lesen jetzt nicht den ganzen Text, sondern wir haben hier verschiedene Farben und das hat einen Grund, weil das in diesem Text das besonders rauskommt in einem speziellen Stilmittel des Neuen Testaments, dem chiastischen Stil. Nämlich, das, ich erkläre das vorher, wie das ist, das kommt öfter vor im Neuen Testament. Dieser Stil ist so aufgebaut, dass eine Hauptaussage wie in einem Sandwich in der Mitte steht. Und dann um diese Hauptaussage sind parallele Aussagen drüber und drunter. Also wie wenn man sich so ein Sandwich vorstellt, ja, so ein Burger. Und wir fangen einfach da mal mittendrin an, im Vers 28. Also davorher kommt schon einiges über Ehe, aber dann gehen wir einfach da mit rein in den Gedankengang. So müssen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper, denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hat doch je seinen eigenen Körper gehasst. Im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn. Also da geht es ganz klar um die Beziehung von Männern zu Frauen. Und dann kommt plötzlich ein anderer Gedanke. Dann geht es weiter, so tut es auch Christus mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Und wir alle sind doch Teile an diesem Leib. Also jetzt spricht er nicht über Ehe, sondern über die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde. Dann geht es nochmal weiter, ihr kennt das Wort. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Spricht er jetzt, über was spricht er? Über Jesus und die Gemeinde oder über die Ehe?
Beides.
Über beides, genau. Denn auch Jesus hat sein Vaterhaus verlassen, um eine Frau zu gewinnen, eine Braut zu gewinnen hier auf dieser Erde. Er hat sein Leben niedergelegt, um eine Braut zu gewinnen. Und vorher sagt er, ihr Männer müsst das gleiche tun für eure Frauen. Schöne Stelle, gell? Das Leben niederlegen. Und sie ist, Und dann geht es wieder weiter. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Also das wird eingerahmt. Christus und die Gemeinde geht es wieder. Und dann nochmal, es gilt aber auch für euch. Jeder von euch muss seine Frau so lieben wie sich selbst. Die Frau aber soll ihren Mann achten. Also jetzt geht es wieder über Ehe. Ja? Genau. Was der Paulus hier macht, er setzt eigentlich die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde parallel mit der Ehe, mit der Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und auch daran können wir sehen, dass Ehe eine Bundesbeziehung ist, genauso wie die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde als Bundesbeziehung qualifiziert und eben diese Merkmale hat. die wir schon mal kurz durchgegangen sind. So, welche Merkmale der Bundesbeziehung sind in der Ehe erkennbar? Ganz grob, ja. Wo ist in der Ehe das Opfer? Wir haben das mal in der Gemeinde gemacht, da saß eine Frau in der ersten Reihe und wieder dazu gemacht. Ja, ihr Mann ist das Opfer. Ja, richtig, aber nicht nur. Wir beide legen praktisch unser Leben nieder, das individualistische Leben nieder, zugunsten einer gemeinsamen Zukunft. In irgendeiner Konfession gibt es diese Tradition bei der Trauung, dass da am Altar drei Kerzen stehen, zwei brennen und eine brennt nicht. Und bei der Trauung dann nimmt der Bräutigam und die Braut jeweils eine brennende Kerze, die ihr Leben symbolisiert, und zünden gemeinsam die dritte Kerze an und pusten dann ihre individuelle aus. Das ist ein Symbol dafür, das zeigt das. Ja. Jetzt sind wir nicht mehr allein, ich will nicht mehr meine Ziele verwirklichen, mein Leben verwirklichen. Ja. Wir sind ja in einer Kultur, die sehr auf Selbstverwirklichung ausgelegt ist, sondern wir, das ist das Wir. Und das, da ist ein Geheimnis drin. Und wir erleben manchmal, und ihr kennt es sicher auch, wenn ihr mal guckt, man kann es spüren, ob man einem Paar gegenüber ist, einem Ehepaar gegenüber steht, oder zwei Individualisten, die halt zufällig auch noch vielleicht verheiratet sind. Ja? Das spürt man, wie sie sich verhalten miteinander und auch im Alltag. Das ist ein ganz großer Unterschied. Okay, Opfer. Geschenke. Gibt es Geschenke in der Ehe? Wo sind die Geschenke?
Kinder.
Ja, wir schenken uns einen Ring, aber wir schenken uns unseren Besitz. Meistens, hoffentlich. Ja, in unserer Kultur ist das alles jetzt ein bisschen getrennt, aber eigentlich ist es so gedacht, wir haben dann einen gemeinsamen Besitz. Ja, wenn wir einkaufen gehen oder essen gehen würden, zusammen mit einer Gruppe, und ich würde dann am Schluss sagen, ach Georg, immer mal dein Portemonnaie, wird sich keiner wundern. Ja. Wenn ich jemand anders fragen würde, gib mir mal dein Portemonnaie, haben wir es vergessen, wer anders. Ja. Also eine andere Ebene von Beziehung. Dann gemeinsame Namen haben wir meistens, ist auch nicht mehr unbedingt nötig, aber es kommt nicht unbedingt auf die Äußerlichkeit, und es kommt aufs Herz an, was damit ausgedrückt wird. Aber wir verlassen zum Beispiel unsere Eltern. Wir geben unser Elternhaus dem anderen. Ja, das ist ein Opfer, das wir geben. Und wir stellen einander unsere Ressourcen zur Verfügung. Ja, genau. Du kannst dich praktisch an dem bedienen, das ist ein wenig übertrieben, aber ich stelle dir zur Verfügung, was ich kann und was ich habe. Ja. Und ich nehme auch das, was du hast. Ja, wenn bei uns eine Maus in der Wohnung ist, muss ich die nicht selber fangen. Vor allem nicht umbringen. Das ist wunderbar. Ich brauche meine Hilfe. Ja, oder wenn das Auto eine Reparatur braucht und so weiter.
Die praktischen Sachen.
Ja. Was ist das Bundeszeichen? Auch in der Ehe gibt es ein Bundeszeichen. Was ist das Bundeszeichen? Die meisten sagen dann Ring, ja. Und ist in unserer Kultur auch ein Zeichen, verheiratet ist, aber in anderen Kulturen nicht. Gibt es dann manchmal einen Punkt an der Stirn oder Nasenring oder Kopftuch oder was auch immer. Aber es gibt ein Bundeszeichen, und Bundeszeichen hat immer was mit dem Körper zu tun. Wir glauben, das Bundeszeichen der Ehe ist die sexuelle Begegnung. Damit feiert ein Paar seinen Bund.
Mit allen Konsequenzen.
Ja, genau. Und bei der ersten sexuellen Begegnung kann ein Paar diesen Bund mit Blut besiegen. Das kann man nur einmal. Und ich weiß, das kann man hochhängen, und in manchen Kulturen wird es sehr hochgehängt und gibt dann alle möglichen Tricks, das irgendwie zu umgehen oder ja, damit zu manipulieren. Ich glaube nicht, dass es so sehr auf das Symbol ankommt, aber es hat eine Aussage. es hat die Aussage, wir stehen im Bund. Wir haben einen Bund geschlossen. Den haben wir einmal geschlossen, der gilt fürs ganze Leben und wir feiern diesen Bund ein Leben lang. Und wir sind überzeugt, dass das die wesentliche Hintergrund ist und Sexualität wirklich da verankert, wo es hingehört, nämlich in den Bund, wo nur diese zwei Personen Anteil haben. Stellt euch mal vor, das wäre so in unserer Gesellschaft. Jeder würde das so leben. Was das für Auswirkungen hätte? Es gäbe kein AIDS, keine nicht ehelichen Kinder, keine ungewollten Schwangerschaften. Ganz wenig, also keine Seitensprünge, so wenig Herzeleid, ja. Okay, das Vorbild und das Muster für die Ehe ist die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Das haben wir vorhin gelesen. Und das höchste Prinzip oder das Hauptprinzip ist die Liebe. Die Liebe heißt, ich will das Beste für dich. Wir haben vorhin gesagt, deine Bedürfnisse kommen zuerst. Jesus hat es so gemacht. Es war nicht sein Bedürfnis, auf die Erde zu kommen und am Kreuz zu sterben. War kein Vergnügen. Er hat sich nicht so gefühlt. Das können wir nachlesen. Er hat nicht diese Liebe gefühlt. Ich will das, weil ich sie so liebe. Sondern er hat das Bedürfnis gesehen. Und er hat die Menschen so geliebt, dass er gesagt hat, ich tue das, was nur ich tun kann. Damit dieses Bedürfnis, dass die Sünde weggewaschen werden kann und die Beziehung zum Vater wieder aufgenommen werden kann, das kann nur ich geben. Das ist euer Bedürfnis und ich gehe da drauf ein. Das kommt vor meinen Wünschen. Ja, und auch gerade was Sexualität betrifft, da wird es auch besonders deutlich. Wir sind überzeugt davon, dass Sexualität eine Gabe ist, die Gott uns gibt, und zwar nicht zuerst für uns, oder überhaupt nicht für uns persönlich, sondern dass Gott mir zum Beispiel diese Gabe der Sexualität gegeben hat, damit ich sie meinem Mann schenken kann.
Man kann es so ausdrücken, meine Sexualität gehört ihr. Und ihre gehört mir. Aber ich kann sie nicht einfach nehmen.
Oder fordern. Das ist nur, was es mir freiwillig geben kann. Es steht auch in 1. Korinther 7, kann er das nachlesen. Und Paulus gesagt, mit dieser...
Das soll die David darstellen.
Genau. Also wir haben was, was wir dem anderen schenken können und was nur für ihn bestimmt ist.
Ja, mit allen Konsequenzen, also die Intimität, die haben wir vorher.
Nee. Also, die Bundesliebe ist verpflichtend, treu und exklusiv und opferbereit. Und das schafft eine Intimität. Das Bild zeigt für uns Intimität. Es waren ein paar in Sibirien, wo wir einen Workshop gemacht haben. Das können wir zeigen, weil keiner die kennt. Und dieses, wie sie sich anschauen, einander praktisch die Seele öffnen und dem anderen auf den Grund der Seele gucken, das zeigt das, diese innere Verbundenheit, Intimität, jetzt nicht zuallererst Sexualität, sondern diese innere Verbundenheit, emotionale Verbundenheit. Und das ist die Basis eigentlich, wenn das da ist, dann ist Sexualität genau der richtige Ausdruck dafür. Das ist die Körpersprache, durch die wir das ausdrücken. Und das ist übrigens auch das Geheimnis für eine langjährige, gute und schöne Ehe und schöne Sexualität. Das zu pflegen, das ist das Geheimnis. Also, das, wenn wir Eheworkshops machen, wir sagen dann vielleicht noch kurz was dazu, dann geht es genau darum, wie können wir diese Intimität ein Eheleben lang pflegen und das Feuer am Brennen halten. Nicht in erster Linie den Sex, den auch, aber der kommt als Folge von dem, von dieser inneren Verbundenheit. Und dann ist es ganz einfach. Nein, das ist das, was uns gegeben ist, das zu feiern. Eben. Und all diese guten Eigenschaften der Liebe, eben diese Treue, Geduld, Verpflichtung, Güte und so weiter, was wir auch in 1. Korinther 13 lesen, was so bekannt ist, dass all diese Eigenschaften sind auch nötig, damit neues Leben gesund aufwachsen kann. Eben ein Nest hat, wo es warm ist, sicher ist und warm ist. Weil in diesem Nest, das ist nötig, damit eben so kleine, wunderbare Wesen soziale Kompetenz lernen zum Beispiel. Ja? Kommunikation, Konfliktfähigkeit, das lernt man nicht in der Schule oder aus Büchern oder vom Computer. Das lernt man im Zusammenleben mit den Eltern und an dem Vorbild, wie die Eltern miteinander kommunizieren und wie sie sich miteinander verhalten. Okay, gesunde Familien sind die Zellen für eine gesunde Gesellschaft. Und deswegen heißt es, die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen, in Hebräer 13. Gesunde Ehen sollten uns allen ein Anliegen sein. Als Gesellschaft können wir nicht darauf verzichten. Das sind die Zellen für gute Familien. Zwei Gedanken, die uns, wie wir das umsetzen können, die Ehe zu ehren. Und das ist, glaube ich, ein Wort, was nicht nur für Verheiratete gilt, sondern für Singles, für Verwitwete, für Geschiedene, für uns alle. Ja, weil wir das brauchen als Gesellschaft. Wenn wir aktuell verheiratet sind, ist es gut, dass wir das achten, dass wir das hoch schätzen. Und ich denke, da können wir alle gut dazulernen. Wir nehmen das manchmal so selbstverständlich, ja? Oder ärgern uns über das, was halt nicht so gut funktioniert. Aber es ist ein Privileg, einen Partner zu haben und gemeinsam alt werden zu dürfen. Sie zu pflegen und dankbar dafür zu sein, dass wir noch zusammen sind. Und für die Ehe in unserer direkten Umgebung, dass wir sie unterstützen, dass wir darauf achten, dass sie gesund sind, dass wir sie hier und da unterstützen. Zum Beispiel als Großeltern. Dann, hey, wir nehmen mal die Kinder, macht euch mal ein Wochenende, geht mal weg. Ja? Oder nur eine Stunde, geht zusammen spazieren. Das, weil diese Kleinkinderzeit ist unheimlich anstrengend. Das ist ein echter Dienst, dass wir da drauf achten, auch als andere. Weil die Ehe der Motor ist fürs Familienunternehmen. Ja. Ehefamilie ist Gottes Design, er ist genial.
Ja. Jetzt haben wir so das Ideal dargestellt. Ja. Was machen wir jetzt, wenn Leute schon zweimal verheiratet sind? Manche, die wir kennengelernt haben, waren schon dreimal verheiratet. Ich bin echt zum Herrn gerannt und habe gesagt, Herr, wie gehst du damit um? Dein Wort sagt, wer die Ehe bricht, kommt nicht in den Himmel. Und das steht sogar mehrmals in der Bibel. Und für mich war das wirklich ein Problem, wie berate ich Leute? Und ich bat Gott um sein Wort. Und er gab mir ein Wort aus Josua Kapitel 7 bis 10. Könnt ihr selber nachlesen. Eine coole Geschichte. Gott hatte Israel gesagt, sie sollen bestimmte Völker ausrotten. Und dann sagten sich die Gibeoniter, ey, da müssen wir was unternehmen, wir wollen nicht sterben. Haben sich verstellt, altes Brot, alte Schläuche eingepackt und sind dann zu Israel gekommen, haben gesagt, wir kommen von weit her. Schließ doch einen Bund mit uns. Und die Sünde von Josua und den Ältesten war, sie fragten nicht den Herrn. Und sie schlossen einen Bund und drei Tage später kam raus, das waren eigentlich Feinde, die waren so einen Tagesmarsch weg. Und jetzt, was machen sie? Gut, macht mit uns, was ihr wollt. Sie haben sie zu Wasserträgern und Holzträgern für ihre Gottesdienste eingesetzt, sie wurden zu Sklaven. Aber die sagten sich, lieber Sklaven als sterben. Dann aber sagten fünf Könige, hey, wir gehen die Gibeoniter an. Und eben dann haben die Krieg geführt gegen die Gibeoniter und wollten die Städte zerstören. Und die Gibeoniter gab eine Botschaft an Josua. Josua, rette uns, hilf uns. Und Josua ist die ganze Nacht durchgerannt mit seiner Armee und hat geholfen, hat gekämpft. Und mittendrin sagt er, die Sonne stehe still und der Mond im Tal Achalon. Und was passierte? Die Sonne blieb fast einen ganzen Tag stehen. Echt eine coole Geschichte, aber die ist noch besser. Dann fing Gott an, für sie zu kämpfen. Er schmiss große, hat Engel wahrscheinlich beauftragt, schmeißt große Brocken vom Himmel, Felsen vom Himmel. Und es heißt zum Schluss, durch die Felsen sind mehr Feinde getötet worden wie durch Schwert. Weil Gott hatte beschlossen, diese Völker waren so böse geworden, da war nichts mehr zu retten. Die müssen ausgerottet werden. Und damals hat Gott Israel so benutzt, heute geht Gott damit anders um. Und das war meine Frage. Wie gehst du mit falschen Bünden um? Wie gehst du damit um? Und was hat Gott gemacht? Sich so massiv dazu gestellt, das war ja fast nicht zu glauben. Gott hat den Bund respektiert und geachtet. Und ich bin immer mehr dahin gekommen, wenn Leute wirklich sehen, dass sie Fehler gemacht haben, wirklich gesündigt haben und Gott, Jesus um Vergebung bitten, schafft Jesus immer ein neues. Er hat immer einen Weg, auch zerbrochene Beziehungen wiederherzustellen. Ich weiß von Familien, dass die Herkunftsfamilie, die erste Familie und die zweite, dass die gläubig wurden und eine völlige Wiederherstellung möglich war, weil Jesus rettet, befreit, neues Leben schafft. Das ist Hoffnung, oder? Und das zweite war, war die Eier, Madame am Brunnen, ja. Auch eine coole Geschichte kennt ihr wahrscheinlich alle. Aber die Frau am Brunnen, müsst ihr euch vorstellen, die Jünger sind einkaufen gegangen und Jesus sagt, ich will hier bleiben beim Brunnen. Und dann trifft er die Frau und fragt sie, kannst du mir Wasser geben? Was willst du als Jude mit einer Samariterin zu tun haben? Und dann sagt er so nebenbei, ja, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich fragen, dass ich dir lebendiges Wasser gebe und dir wird nie mehr durstig sein. Und die dachte, okay, jetzt brauche ich nicht mehr zum Brunnen rennen, gib mir dieses Wasser. Und dann sagt Jesus, ja, bring deinen Mann, hol deinen Mann. Sagt sie, ich habe keinen Mann. Sagt Jesus, richtig, du hast 5 Männer gehabt und den du im Moment hast, ist auch nicht dein Mann. Und die war geschockt. Ja, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und Jesus offenbart sich ihr als der Ich Bin, als der Messias. Da rennt die heim und erzählt das ihren Leuten. Komm, ihr müsst ihn kennenlernen, der mir gesagt hat, welche Sünden ich habe, ob das nicht der Messias ist. Und dann sind die alle gekommen und haben Jesus gebeten, noch ein paar Tage da zu bleiben. Und dann zum Schluss sagten sie, jetzt glauben wir nicht nur von dem, was du uns gesagt hast, wir haben selber erlebt. Und das ist der Schlüssel, wir müssen Jesus selber erleben. Stimmt's? Wir können noch so zerbrochen sein. Da ist die Zeit jetzt zu kurz, weiter reinzugehen. Aber das ist eigentlich das Evangelium, warum Jesus gelitten hat am Kreuz. Zum Fluch wurde, damit die Flüche, die über uns sind, zerbrochen werden, damit das Böse zerschlagen wird und damit Erlösung möglich ist, dass wir frei ausgehen vom Gericht Gottes. Denn Gott müsste jeden von uns töten. Wegen allem, Rebellion, Gott nicht anerkennen, alles. Und darum ist Jesus gestorben. Er sagt, komm, gib mir dein rebellisches altes Leben und ich schaffe neues Leben in deinem Leben. Und der Friede, den ich gebe, der geht über alle Vernunft, über alle Sinne. Das ist Segen. Okay, die Zeit ist abgelaufen, leider können wir da nicht weitermachen. Darum habe ich sie angestupst. Hey, du bist schon ein bisschen ganz schön über die Zeit. Auf der anderen Seite, das macht nichts. Ich würde das auch machen. Ja. Ich wollte euch nur sagen, der Geist Gottes ist hier. Und ich bin sehr berührt auch von der jungen Garde hier. Klasse. Ich spiele selber Schlagzeug bei uns im Domkreis. Cool. Mag ich. Das ist so gut. Und lernt jung und alt. Unterstützt euch gegenseitig. Und ich empfinde, hier ist Leben. Und der Herr will euch hören. Auch wenn es ein neues Gebäude geben soll. Hey Mann, ist das schwer für den Herrn?
Ja, nee.
Nö. Betet. Es gibt so viele Schriftstellen, dass wir ihn bitten sollen. Mir kam eine in den Sinn, Matthäus 18, 19, kennt eigentlich jeder. Was ihr in Einheit den Vater bitten werdet, das wird er euch zuteil werden lassen. Den nächsten Vers kennt jeder. Ne? Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Aber kennt ihr auch den davor? Matthäus 18, 18 steht, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, was und so weiter. Und man könnte das auch modern auslegen, was ihr erlaubt und was ihr verbietet, das geschieht. Im Gebet, es geht nicht um Manipulation, wir haben hier das Bundesrecht. Überlegt mal, durch dieses Studium vom Bund ist mir erstmal klar geworden, dass Gott mir gesagt hat, alle meine Ressourcen stehen dir zur Verfügung. Und wir haben nicht die Zeit, jetzt darüber zu sprechen. Ich habe gerade 3 Jahre an einem Haus gebaut, wo Gott mir gesagt hat, kauf diese alte Kiste. Und wie das gelaufen ist, das ist so krass gelaufen, hat mir gesagt, das ist mein Projekt, das ist nicht deins. Mach die Pläne, habe ich alles nie gemacht. Und wir haben einen Riesenkasten da stehen und hat mir gesagt, das gehört deiner Tochter. Und ich habe ihn immer gefragt, ja, was willst du damit? Warum vertraust du mir nicht? Wir sind berufen, wir lieben unsere Unabhängigkeit. Wir sind berufen, abhängig von ihm zu sein und sein Reich zu bauen. Egal in welcher Kiste wir feiern. Such den Herrn und bitte Gott um den richtigen Kasten, ob das nun dieser ist oder ein anderer. Gott wird euch geben, was ihr braucht.